ARD. Ohne Musik wäre die Welt ein Irrtum. So treffend hat es einer der einflussreichsten Denker des 19. Jahrhunderts auf den Punkt gebracht, nämlich Friedrich Nietzsche. Im August nun jährt sich der 125. Todestag dieses Philosophen, der das moderne Denken prägte und Gott für tot erklärte. Ein Sprengmeister, der Überzeugungen für gefährlichere Feinde der Wahrheit hielt als Lügen. Friedrich Nietzsche, eine Spurensuche in Sachsen-Anhalt. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Es geht um Nietzsche. Das freut mich sehr. Ich finde Nietzsche immer sehr, sehr spannend. Aber es ist natürlich auch kein leichtes Thema, weil man kann so viel erzählen. Und ich fand es spannend, du warst also nicht in Weimar und nicht in Leipzig, sondern du hast dich nach Sachsen-Anhalt begeben. Mhm. Warum?
Tja, zum einen war natürlich Röcken der Geburtsort von Friedrich Nietzsche und dort liegt er auch begraben. Und das wollte ich halt mit meinem Beitrag aufnehmen. Das war mir sehr wichtig, dass wir darüber reden, auch mal ihn verorten sozusagen. Viele wissen ja was, das hast du ja schon angedeutet, wissen ja etwas über Friedrich Nietzsche, aber das sind meistens nur so ein paar gute Zitate, ein paar gute Sprüche.
Es funktioniert halt auch richtig gut mit Friedrich Nietzsche, muss man sagen. Ja, das sind halt knackige Aussagen.
Genau, geistreich und pointiert natürlich, das hast du sehr oft. Und dann, ich war zum Beispiel als Kind sehr, sehr früh mit ihm konfrontiert. Also ich hatte irgendeinen Schlager im Kopf immer, der alte Nietzsche hatte recht oder irgend so einen Spruch und er hielt nicht viel vom weiblichen Geschlecht.
Okay. Und so kommst du quasi nach Sachsen-Anhalt, weil du quasi, ich sag jetzt mal Anfang und Ende, dir so ein bisschen angucken möchtest.
Genau.
Okay, und warum überhaupt Nietzsche? Ich meine, ich habe es erwähnt, klar, 125. Todestag.
Aber das ist der Hauptgrund.
Vielleicht auch mal einen Blick, sich dem ein bisschen anders zu nähern oder auf welche Spurensuche begibst du dich quasi?
Na, mir war sehr wichtig, mal zu erzählen, wo der Philosoph eigentlich genau herkommt, also wo man ihn verortet, also wie er wird, was er ist. Einen Blick auf die Anfangsjahre zu werfen, Elternhaus, also ihn wirklich vor Ort in Röcken auch dingfest zu machen, wenn ich das so sagen darf, oder dann in Naumburg, wo er ja dann hinzieht. Und das war mir mal sehr wichtig, so in die Anfangsjahre zu gehen und mal zu erklären, womit er sich vielleicht auseinandersetzen muss, auch später im Rückgriff auf seine Kindheit oder so. Das fand ich alles sehr wichtig und darum habe ich mich sehr, sehr ausführlich diesen Anfangsjahren gewidmet und wollte auch gleichzeitig die Grabstätte dort beschreiben und das ganze Ensemble eigentlich in Röcken, was denn schon wirklich auf der einen Seite oder anders formuliert, es ist sehr, sehr verhalten inszeniert. Also das ist kein pompöses, kein großartiges Ensemble, was man dort antrifft. Das ist eher ein Ort der Begegnung, würde ich vielleicht sagen. Oder so ein Ort, wo man innehalten kann.
Ja, so keine Kultstätte, kein, sag ich mal, riesiges Denkmal, so, sondern was ganz Bodenständiges, Interessantes.
So. Ja, ja, okay. Also eigentlich ein Ort der Ruhe tatsächlich. Also im Grunde was irgendwie Lebendiges, Vitales, weil man merkt, da leben auch noch Leute und so. Und auf der anderen Seite eben doch ein Ort, an dem man eben sich diesem Philosophen auf eine gute Art und Weise nähern kann.
Das werden wir quasi gleich in deinem Feature besuchen und uns quasi ja anhören. Im Anschluss werden wir dann noch ein Gespräch führen, die den Podcast schon lange hören, kennen das. Und dieses Mal wollen wir aber wirklich ein bisschen gucken, wie auch der Titel schon verspricht von der Folge, dass wir uns quasi mit Nietzsches Werk und Gottes Beitrag beschäftigen. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal Tom, dein Feature von Thomas Hartmann, gesprochen von der wunderbaren Conny Wolter.
Friedrich Nietzsche schreibt 1861 einen Lebenslauf. Einen, der es ermöglicht, einen kleinen Eindruck von dem Geburtsort zu bekommen, in den er 1844 als Sohn eines lutherischen Pfarrers hineingeboren wird.
Ich bin zu Röcken geboren, einem Dorf, das in der Nähe von Lützen liegt und sich an der Landstraße entlang hinzieht. Rings wird es von Weidengebüsch und vereinzelten Pappeln und Ulmen umschlossen, so dass aus der Ferne nur die ragenden Schornsteine und der altertümliche Kirchturm durch die grünen Wipfel hindurchschauen.
Diese Selbstbetrachtung ist eine von einer ganzen Reihe, die Nietzsche in jungen Jahren verfasst. als ginge es darum, sich immer wieder seiner selbst zu vergewissern, aufgrund neuer Eindrücke, eines neuen Wissensstandes sein vergangenes Leben neu einzuordnen. Gut 160 Jahre später stehen nun wir in Röcken, vor dem Geburtshaus Friedrich Nietzsches.
Rechts von mir ist ein kleines Stallgebäude. Es sieht aus wie ein Stallgebäude, ist aber ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude gewesen damals, als Nietzsche hier lebte. Und da ist ein kleines Museum drin. Wenn ich mit dem Rücken zu dem Geburtshaus stehe, blicke ich in viele, viele hohe Bäume. Eine große Linde und dazwischen sehe ich eine kleine Kaffeebar, die wir geöffnet haben, während das Museum geöffnet hat. Das ist auch ein schöner Ort, um sich auszutauschen. Und links von mir ist ein Ziegenstall und ja, vor mir ist eigentlich der große Pfarrgarten.
Empfängt uns die Anglistin Stephanie Jung, Vorsitzende des hiesigen Nietzsche-Vereins.
Da sehen wir eine kleine braune Tür und da würde ich gerne jetzt mal mit Ihnen durchgehen, weil wir dann zum nächsten Teil des Ensembles kommen. Das Ensemble ist ziemlich groß, also es ist groß, aber irgendwie doch auch abgeschirmt. Es ist gewaltig mit vielen Bäumen, es blüht, es ist eine Idylle. Ich lebe hier vor Ort und ich habe eigentlich einen Bottom-up-Zugang zu Nietzsche dadurch bekommen. Das heißt, aus den Erfahrungen von den Menschen, die hierher kommen, entwickelt sich eigentlich erst für mich und auch bei uns im Verein ein Bild zu Nietzsche, was ganz aktuell ist. Und das ist auch so ein Ansatz, wie wir hier arbeiten. Dass wir gucken, wir hören zu, wir tauschen uns aus. Und ich kann das dann immer abgleichen mit den Texten, die ich zu Nietzsche lese und kann das sozusagen in konkrete Erfahrung bringen. Und das macht es ziemlich spannend.
Wir durchschreiten die kleine braune Tür, blicken auf die Röckener Dorfkirche und stehen gleich darauf an einer Grabstätte. Denn Nietzsche wird in Röcken nicht nur geboren, er wird hier auch beerdigt. Allerdings?
Wir sind an der falschen Grabstelle. Das ist eine falsche Platte. Und leider gibt es, oder vielleicht auch zum Glück, gibt es manche Besucher, die sich verirren. Und wir müssen sie aufklären. Und diese Grabplatte stammt aus dem Jahre 2000. Mit Figuren umgeben von Klaus Messerschmidt, einem Hallenser Bildhauer, der auch in Mitteldeutschland relativ bekannt ist. Und wir sehen Nietzsche dreimal hier, zweimal fast unbekleidet mit einer Melone vor dem Geschlechtsteil und das dritte Mal mit seiner Mutter. Das basiert auf einem Foto, das gemacht wurde in Naumburg, als Nietzsche schon krank war und seine Mutter ihn begleitet hat.
Erläutert der Literaturwissenschaftler Elmar Schenkel, stellvertretender Vorsitzender des Nietzsche-Vereins Röcken.
Das ganze Ensemble geht zurück auf Träume, die Nietzsche selber beschrieben hat. Er hat darüber in Briefen an Karl Jakob Burckhardt geschrieben, dass er sich mehrmals am eigenen Grab gesehen hat, fast unbekleidet. Und das war kurz vor dem Ausbruch seiner Krankheit, seines Wahns, also 1888, kommen diese Träume. Und das wollte Klaus Messerschmidt einfach mal nachstellen.
Das richtige Grab gibt es hier gleichwohl auch. Am 28. August 1900 findet Nietzsche hier, drei Tage nach seinem Tod, seine letzte Ruhe. Reden werden gehalten, aus »Also sprach Zarathustra« wird rezitiert, nur der Pfarrer will mit der Beerdigung des Antichristen nichts zu tun haben.
Wir stehen vor den Grabplatten der Familie Nietzsche, direkt an die Kirche angelegt, rechts der Vater, der sehr früh gestorben ist, als Nietzsche noch 4 Jahre alt war. Und dazu noch ein kleiner Bruder, der auch sehr früh gestorben ist, was Nietzsche sein Leben lang beschäftigt hat, weil er das vorausgeträumt hat, einen unheimlichen Traum. Und darüber ist noch die Grabplatte der Mutter Franziska, die Nietzsche ja bis 1897, bis zu ihrem Tod gepflegt hat, also die letzten 7 Jahre, seitdem Nietzsche eben krank geworden war, in den Wahnsinn gefallen war. Diese Platte für Vater und Bruder hat Nietzsche selber finanziert. Da ist auch noch ein Bibelspruch drauf. Also es ist erstaunlich, als Nietzsche eben mal ein bisschen Geld hatte durch einen Prozess. Da war er aber schon längst gegen Kirche und so weiter. Aber er hat diesen biblischen Spruch schon drauf meißeln lassen. Ja, Ja, in der Mitte haben wir eine große Platte von der Schwester Elisabeth, Marmorporphyr aus der Umgebung. Die ist ja 1936 gestorben. Man sieht an der linken Grabplatte, da liegt der Bruder, da liegt Friedrich Nietzsche, dass die aus gleichem Material sind. Das ist auch interessant, das hat die Schwester natürlich vorher organisiert. Ursprünglich lag Nietzsche neben seinen Eltern, aber die Schwester hat sich sozusagen in die Mitte geschoben mit ihrer Grabplatte und Nietzsche nach links. Ja, so sehen die Gräber aus und die sind natürlich auch ein großes kulturgeschichtliches Ding. Da kann man Politik dran diskutieren, Kulturgeschichte und vieles andere. Also das ist ja ein Ensemble von Zeichen eigentlich, von kulturellen Zeichen. Da könnte man noch lange drüber reden.
Insgesamt wirkt die Anlage sehr zurückhaltend, geradezu bescheiden in Anbetracht der Bedeutung Nietzsches.
Also zur Authentizität des Ortes. Es war damals in den 90ern, als die Gedenkstätte initiiert wurde, damals noch durch den Pfarrer Kant und Ralf Eichberg zusammen, war es schon auch ihnen damals wichtig, den Ort auch so zu belassen, wie er ist. Protestantisches Pfarrhaus, aktive Kirchengemeinde und Nietzsche. Dass man es auch so dabei belässt und keinen Eventcharakter reinbringt. Klar, die Zeiten haben sich verändert. Der Pastor selber lebt jetzt nicht mehr im Haus. Was aber da ist, ist die Kirchgemeinde mit einer sehr aktiven und quirligen Gemeindekirchenrätin. Und wir als Nietzsche-Verein, die sozusagen sich gemeinsam auch um diese Gedenkstätte kümmern. Jeder auf seine Weise. Und ich bin so froh, dass nach wie vor dieses Ensemble unter der Trägerschaft der Kirche ist, weil damit ist auch ein gewisser Schutz da.
Hier in Röcken also erlebt Nietzsche die ersten Jahre seines Lebens.
Also Nietzsche ist wirklich ein Gewächs des deutschen protestantischen Pfarrhauses. Sein Vater war Pfarrer, sein Großvater war Pfarrer, beide Großväter waren Pfarrer. Der Großvater väterlicherseits war sogar Superintendent. Er wächst also wirklich im protestantischen Umfeld auf. Der Pfarrer Karl Ludwig Nietzsche, sein Vater, heiratet eine Pfarrerstochter, die ihrerseits natürlich auch im deutschen Protestantismus verwurzelt ist.
Erzählt der Philosoph und Kulturwissenschaftler Ralf Eichberg, der in Naumburg die Geschicke des Nietzsche-Dokumentationszentrums und des Nietzsche-Hauses lenkt.
Spezifisch würde man sagen, gibt es eine spezielle Familienkomponente in der Familie Nietzsche. Karl Ludwig Nietzsche, der Vater, studiert in Halle, ist beeinflusst vom Pietismus auch sehr stark. Er gehört der Erweckungsbewegung an, die einen frömmelnden Geist in die Familie hineinbringt. Und damit ringt natürlich Friedrich Nietzsche. Und von dort her kann man auch verstehen, dass er natürlich das Christentum sehr gut in Theorie und Praxis gekannt hat und dass natürlich das Christentum später auch eine Geisteshaltung ist, an die er sich reibt, abarbeitet eigentlich sein Leben lang.
Während es bei Nietzsches streng und leise zugeht, herrschen im Pfarrershaushalt im nahen Poblis, dem die Mutter entstammt, ganz andere Verhältnisse. Pfarrer David Ernst Oehler setzt sich zu den Bauern in das Wirtshaus, spielt mit den Kindern Theater, besitzt eine Bibliothek, die längst nicht nur theologische Werke beherbergt und in der sich Friedrich Nietzsche später bedient. Karl Ludwig Nietzsche findet all das brandgefährlich. Er hat
diese theologischen Unterschiede deutlich gemacht, indem er an erweckungsbewegte Kollegen und Freunde geschrieben hat. Er hat sozusagen seinen Antipoden in der eigenen Familie, in der Gestalt seines Schwiegervaters. Und er hat sogar verfügt, dass Fränzchen, seine junge Frau, in dem ersten Jahr der Ehe, Poblis ist 5 Kilometer entfernt, ihre Familie nicht besuchen darf, damit sie sich in das Haus Nietzsche einlebt.
Seinen Vater verliert Friedrich Nietzsche, als er 4 ist. Der Pfarrer stirbt an einer Gehirnerweichung. Er wird gerade mal 35 Jahre alt.
Der frühe Tod des Vaters war für Nietzsche wirklich eine lebenslange Bedrohung, weil er selber auch der Meinung war, er müsste früh sterben. Gerade in der Zeit, in der der Vater gestorben war, so Mitte der 30er Jahre, hat Nietzsche ganz genau diese Ängste auch gehabt und war der Meinung, er müsse alles, was noch in ihm steckt, niederschreiben, publizieren, dem aus dem Weg zu gehen, dass das verloren geht, der Menschheit verloren geht.
Damit ist das Kapitel in Röcken beendet. Die neue Bleibe steht in Naumburg.
Naumburg machte auf mich einen höchst sonderbaren Eindruck, dass viele neue Kirchen und Häuser, öffentliche Plätze und Straßen, alles erregte mein Erstaunen und verwirrte zuerst meine Sinne. Auch die Umgegend zog mich sehr an, die durch ihre schönen Berge und Flusstäler, Schlösser und Burgen die ländliche Einfachheit meiner Heimat sehr in Schatten stellte.
Nietzsche lebt nun weitestgehend in einem Frauenhaushalt mit Mutter, Großmutter, Tanten und Schwester. Die Kassen sind zwar knapp, aber am Sohn spart die Mutter nicht.
Der Friedrich soll die beste Erziehung und Bildung bekommen, die damals möglich ist. Und das bedeutet Vorbereitungskurs auf das Gymnasium, Besuch des Domgymnasiums und Wechsel nach Schulpforte. Das ist damals die höchstmögliche Form von Bildung, die hier in der Region möglich ist. Und die bekommt Friedrich Nietzsche auch finanziert. Er bekommt natürlich in Schulpforte eine Freistelle, aber die Mutter ermöglicht ihm bestmögliche Konditionen. Er darf Bücher kaufen. All das, was zu seiner Bildung nötig ist, wird auch angeschafft.
Kleiner Pastor wird Nietzsche von anderen Kindern gerufen, weil er viele Bibelstellen kennt und permanent in Schwarz herumrennt. Das klingt nach Spott, aber die Einsamkeit, die er sich für diese Jahre attestiert, die mag ihm Ralf Eichberg nicht wirklich abnehmen.
Ich halte das oftmals auch für eine Masche und für eine Selbststilisierung. Eigentlich ist es eine ganz lebendige Kindheit, die er hier verlebt. Ich kann dieses Einsame nicht so richtig glauben.
Nietzsche zeigt sich in vielfacher Hinsicht interessiert, versucht sich in einer ganzen Reihe von Dingen. In der Rückschau überzieht er seine Aktivitäten allerdings mit einer kräftigen Portion Ironie.
Die Weisheit etlicher Lexika war wohl in mir, alle möglichen Neigungen erwacht. Ich schrieb Gedichte und Trauerspiele, schauervoll und zum Entsetzen langweilig, quälte mich damit ab, vollständige Orchestermusiken zu komponieren und hatte mich so in die Idee, mir ein Universalwissen und Können anzueignen, hineingelebt, dass ich in Gefahr war, ein rechter Wirrkopf und Phantast zu werden.
Wichtig wird für ihn die Freundschaft zu Gustav Krug und Wilhelm Pinder. Und nicht nur deshalb, weil gemeinsam Erlebtes spannender ist.
Pinder und Gustav Krug, das sind Sprösslinge der ersten Naumburger Familien. Das sind ja Söhne von Oberlandesgerichtsräten. Die führen einen großen Salon. Da ist Geld kein Thema. Da ist auch Bildung in dem Sinne kein Thema. Nietzsche ist ja jemand, der ist halbweise. Die Mutter ist eine sehr einfache Person. Sie hat nie eine höhere Schule irgendwie besucht. Aber durch den Umgang mit Krug und Pinder bekommt Nietzsche erstmal den Zugang zu höheren sozialen Schichten in Naumburg. Und er vermag auch an dem Bildungskanon der höheren, besseren Schichten in Naumburg zu partizipieren durch den Umgang mit Krug und Pinder.
Ab 1858 darf Nietzsche Schulpforta besuchen, eine enorm wichtige Phase in seinem Leben. Wegen des hiesigen Niveaus, wegen der Qualität der Ausbildung, weil der Abnabelungsprozess von zu Hause beschleunigt wird.
In Schulpforte gibt es den sogenannten Studientag, wo ein Tag in der Woche zur Verfügung steht für eigene Beschäftigung nach einem eigenen Thema. Die einzige Sache ist, dass auch ein Ergebnis abgeliefert werden muss, was auch bewertet werden kann. Aber wie das Ganze abläuft, ob im Selbststudium oder mit anderen oder in der Bibliothek, das können die Kinder dann selber entscheiden. Und auch das Thema ist relativ frei zu wählen. Das führt sehr stark dazu, dass die Schüler frühzeitig dazu angehalten werden, selbstständig schriftstellerisch tätig zu werden.
Es sind die Jahre, in denen Nietzsche seine religionskritische Haltung entwickelt.
Wenn wir mit freiem, unbefangenem Blick die christliche Lehre und Kirchengeschichte anschauen könnten, so würden wir manche den allgemeinen Ideen widerstrebende Ansichten aussprechen müssen. Aber so, von unseren ersten Tagen an eingeengt in das Joch der Gewohnheit und der Vorurteile, durch die Eindrücke unserer Kindheit in der natürlichen Entwicklung unseres Geistes gehemmt und in der Bildung unseres Temperaments bestimmt, glauben wir es fast als Vergehen betrachten zu müssen, wenn wir einen freieren Standpunkt wählen, um von da aus ein unparteiisches und der Zeit angemessenes Urteil über Religion und Christentum fällen zu können.
Nietzsche studiert nun Philologie und Theologie in Bonn, wählt Theologie ab und macht in Leipzig weiter, geht zum Militär und wird schließlich mit 24 Jahren nach Basel berufen, als Professor für klassische Philologie. Freilich mit einer gewissen Skepsis gegenüber seinem Gewerbe ausgestattet.
Die meisten Philologen sind Fabrikarbeiter im Dienste der Wissenschaft.
Und damit wollen wir uns zunächst von Nietzsches Biografie verabschieden. Heute gilt Nietzsche als großer Denker des 19. Jahrhunderts, als Wegbereiter moderner Philosophie, als kluger Kopf, der sich sprachlich versiert und kritisch mit Moral, Religion und Kultur auseinandergesetzt hat. Viele kennen von ihm jedoch nur einzelne Sätze, die durch den unbekannten Kontext möglicherweise eine andere Bedeutung bekommen. Das Stammtischzitat mit den Frauen und der Peitsche etwa oder, ganz anders gelagert, Gott ist tot.
Nietzsche meint damit, dass die Garanten dafür, warum wir so oder so gut oder böse handeln, ja, abhanden gekommen sind. Das heißt, die metaphysische Verankerung unseres Handelns ist uns verloren gegangen. Das heißt, wir können auch für unser Handeln die Verantwortung nicht auf ein höheres Wesen ablagern, sondern wir müssen die Gründe für unser Handeln selber finden. Die Grundsätze für unser Handeln müssen wir selber finden, wir müssen sie uns selber zuweisen und wir müssen selber Verantwortung für unser Handeln nehmen. Wir müssen selber in dem Sinne Götter werden, für unser eigenes Leben Verantwortung übernehmen, heißt das. Und können es nicht abwälzen auf Metaphysik, auf höhere Wesen im theologischen Sinn.
Nietzsches Philosophie ist nicht frei von Widersprüchen und verführt durchaus zu unterschiedlichen Interpretationen.
Das hat ja Tucholsky auch gesagt, sag mir, was du brauchst, ich hol's dir aus Nietzsche heraus, kein Problem. Also das ist das Problem mit der ganzen Deutungsebene, wo Linke ihren Nietzsche haben, Rechte haben ihren Nietzsche, Anarchisten haben ihren Nietzsche, Pazifisten, Theologen, alle haben ihren anderen Nietzsche. Weil der Nietzsche nicht systematisch war, der hat einfach viele Aphorismen geschrieben, er hat keine Traktate und so weiter, die systematisch aufgebaut sind, hat er geschrieben, sondern ein Gedanke jagt den anderen und manchmal ist es genau der gegenteilige Gedanke. Also es ist ein Werk von Widersprüchen.
Nietzsche schreibt mal an einer Stelle, der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit. Das heißt, indem ich die Welt in Begriffe gieße, in dem Augenblick, wo ich dies mache, hat die Welt sich sofort weiterentwickelt. Die ist ja fluide und unsere Begriffe sind fest. Ja? Es ist ein metaphorisches Philosophieren, was er praktiziert. Begriffe sind Metaphern, ein bewegliches Heer von Metaphern. Er spricht von einer Chemie der Begriffe. Das heißt, Begriffe müssen fluid sein. All das, was wir über die Welt aussagen, ist im Augenblick der Aussage schon nicht mehr wahr. Dass beispielsweise wir nicht von Wahrheit reden, sondern von Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht von Freiheit reden, sondern von Freischeinlichkeit. Das muss man erstmal verkraften.
Nietzsche kehrt dann wieder nach Naumburg zurück, aber unter welchen Umständen? Vorher beobachtet er in Turin, wie ein Droschkenkutscher auf ein Pferd einprügelt, woraufhin Nietzsche den Hals des Tieres umfasst und in Tränen aufgelöst zusammenbricht. So geht eine Geschichte. Er schreibt Briefe wie den folgenden.
Turin, 3. Januar 1889. Ich bin unter Indern Buddha, in Griechenland Dionysos gewesen. Alexander und Cäsar sind meine Inkarnationen. Zuletzt war ich noch Voltaire und Napoleon.
Nietzsches Geist verfällt rapide. Er kommt in die Landesirrenanstalt Jena.
Und die Mutter übersiedelt nach Jena eine Zeit lang und geht mit ihm dort spazieren. Und da kommt es zu einem Vorfall. Nietzsche möchte gerne baden und er entflieht ihr und wird dann leicht begleitet von einem Polizisten aufgegriffen. Und die Mutter nimmt ihn kurzerhand mit nach Naumburg, entführt ihn quasi aus Jena und sie versorgt ihn dann hier im Hause und bittet den Professor Binswanger aus Jena, ihn nochmal zu untersuchen. Und Professor Binswanger stellt ihn dann als unheilbar krank entlassen fest.
Die Mutter pflegt Nietzsche bis zu ihrem Tod im Jahre 1897. Danach übernimmt Nietzsches Schwester diese Aufgabe. Und das Publikum interessiert sich nun für den Philosophen. Für die einen ist er der Mann, der für sein Streben nach Erkenntnis mit dem Verstand bezahlt hat. Für die anderen der, den sein Schicksal für Aussagen wie Gott ist tot ereilt hat. Die beiden so verschiedenen Sichtweisen befördern indes gleichermaßen seinen Ruhm. Nur der ihn ernten könnte, registriert ihn nicht mehr.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Friedrich Nietzsche, die Weltgeschichte mit Spurensuche in Sachsen-Anhalt. Dieses Mal vielen lieben Dank, Tom. Nietzsche sei tausendfältig. Also es ist ja dieses berühmte Zitat von dem Philosophen Andreas O. Sommer von der Nietzsche-Gesellschaft. Und ich finde einfach dieses tausendfältig, das beschreibt das so gut. Ich finde das Leben von Nietzsche, sein Werk, das ist alles so spannend. Und jetzt mit quasi deiner Weltgeschichte, wo wir quasi in diese Anfänge, wo er herkam, auch Naumburg. Naumburg, das war mir gar nicht so bewusst gewesen.
Ja.
Ich weiß immer nur, dass seine Mutter von Nietzsche, als er in Leipzig studiert hat, hat er immer die Wäsche zum Waschen zu seiner Mutter geschickt.
Okay.
Aber wir wollen eigentlich jetzt eine andere Wäsche waschen, ja. Nämlich Nietzsches Werk und Gottes Beitrag. Was für ein Übergang, oder?
Ja.
Nietzsches Werk und Gottes Beitrag, so heißt ja die Folge.
Ja.
Weil wir uns auch genau damit beschäftigen wollen, wie das Verhältnis von Nietzsche zu Gott eigentlich war.
Mhm.
War das, was du im Sinn hattest? Oder fandest du einfach nur den Titel toll?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich fand ich den Titel toll, muss ich schon zugeben. Aber es ist natürlich schon so, dass er sich ja zeitlebens an Gott und dem Christentum abgearbeitet hat. Er wird ja als Sohn eines Pfarrers geboren.
Und vor allen Dingen, es ist ja auch nicht nur der Vater, ne? Es ist ja mehrere Generationen eigentlich, die das durchziehen in dieser Familie.
Also,
vielleicht auch die Erwartung, dass er selbst Pfarrer wird.
Also die Mutter wollte das auf jeden Fall.
Natürlich.
Ja. Und das war gewollt. Und das heißt also, er ist mit diesem Gottbild von Anfang an konfrontiert worden. Das ist natürlich im 19. Jahrhundert eh nochmal anders als heute. Also da ist es auch viel gängiger, mit einem Gottbild konfrontiert zu sein. Und das bleibt aber zeitlebens so. Das heißt also, er schreibt immer wieder über Gott und Christentum und am Ende seines bewussten
Lebens,
hat er den Begriff irgendwo gelesen, weiß jetzt nicht mehr wo, seines bewussten Lebens sozusagen, dort schreibt er immer noch darüber. Also es lässt ihn also auch nicht los. Und insofern ist es natürlich Stoff, mit dem er sich auseinandersetzt. Stoff, der ihn prägt. Also das muss man schon so sagen.
Ja, das Christentum im Besonderen, weil ich finde es ja auch spannend, dass er sich ja auch intensiv zum Beispiel mit Buddhismus auch beschäftigt hat, nicht wahr? Also und auch dem Islam. Also das ist interessant, aber das Christentum ist das, was, glaube ich, dieses Gesellschaftliche auch ausmacht, ja, diese Gesellschaft, in der er sich ja befindet. Und für ihn war ja auch wichtig, dass man halt quasi eigene Verantwortung hat. Ja, das ist ja dieses Abarbeiten, dass man nicht einfach nur glaubt, was vielleicht eine höhere Macht dann erzählt in einer gewissen Weise, nicht wahr? Wie sieht es eigentlich aus? Er selbst hat ja gesagt, mit dem Christentum werde ich nicht fertig, nicht wahr? Was hast du so mitbekommen bei deiner Recherche? Sieht er sich denn als Atheist? Glaubt er trotzdem an etwas? Oder ist das jetzt für mich jetzt so ein moderner Blickwinkel, den ich da reinbringe, der vielleicht gar nicht damals die Rolle spielte?
Naja, ich finde eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Ich werde jetzt mal hier mein schlaues Zettelchen nehmen.
Ja, weil da jetzt ein Kannst du nicht aus dem Kopf?
Weil jetzt ein paar Zitate kommen werden. Also du findest natürlich, sobald du dich umguckst, dazu unterschiedliche Aussagen. Also du hast es ja schon selber gesagt, mit dem Christentum werde ich nicht fertig. Das hat er mal selber formuliert. Das heißt also, er beschäftigt sich ein Leben lang damit. Also Rüdiger Safranski zum Beispiel schreibt, Nietzsche sei seinen Gott nur schwer losgeworden. Aber anders habe ich dann gelesen, vielleicht ist er weder das eine noch das andere. Also das heißt also, könnte ja durchaus sein, dass er skeptisch ist. Er sagt ja zum Beispiel mal, Überzeugungen sind Gefängnisse, ein Geist, der Großes will, der auch die Mittel dazu will, ist mit Notwendigkeit Skeptiker. Vielleicht spielt das da auch mit hinein, an diese Art und Weise der Auseinandersetzung. Ob er glaubt, ob er Atheist ist. Das ist wirklich eine Frage, die finde ich nicht so einfach zu beantworten. Ich finde das nur zum Beispiel interessant, wenn du in gerade diesen Antichristen hineinguckst. Da findet sich durchaus eine Gottesvorstellung. Und er schreibt dort über Jesus Christus, was also keine Person ist, so wie man sich das manchmal vorstellt, sondern er nennt das eine ewige Tatsächlichkeit, ein von dem Zeitbegriff erlöstes psychologisches Symbol. Und dort schreibt er dann darüber, Jesus Christus starb, wie er lebte, wie er lehrte, nicht um die Menschen zu erlösen, sondern um zu zeigen, wie man zu leben hat. Die Praktik ist es, welche er der Menschheit hinterließ. Sein Verhalten vor den Richtern, vor den Häschern, vor den Anklägern und aller Art Verleumdung und Hohn. Sein Verhalten am Kreuz. Er widersteht nicht, er verteidigt nicht sein Recht, er tut keinen Schritt, der das Äußerste von ihm abwehrt, mehr noch, er fordert es heraus. Und er bittet, er leidet, er liebt mit denen, in denen, die ihm Böses tun. Und dann schreibt er noch, die evangelische Praktik allein führt zu Gott, sie eben ist Gott. So, das ist eine
Absage an den Katholizismus.
Das sage ich jetzt nicht, aber ich finde es zumindest spannend. Es ist eine Vorstellung eines Göttlichen. So, die hat er da zumindest festgehalten. Und auf der einen Seite findet sich in dieser Schrift natürlich ganz vehemente Kritik am Christentum und das in ganz unterschiedlichen Facetten. Und deswegen muss ich hier mal 2, 3 Stück vorlesen, weil sie sind wirklich unterschiedlicher Natur. Er schreibt dort, mit jeder Ausbreitung des Christentums über noch breitere, noch rohere Massen wurde es nötiger, das Christentum zu vulgarisieren, zu barbarisieren. Es hat Lehren und Riten aller unterirdischen Kulte des Imperium Romanum, es hat den Unsinn aller Arten kranker Vernunft in sich eingeschluckt. Das Schicksal des Christentums liegt in der Notwendigkeit, dass sein Glaube selbst so krank, so niedrig und vulgär werden musste, als die Bedürfnisse krank, niedrig und vulgär waren, die mit ihm befriedigt werden sollten. Als Kirche summiert sich endlich die kranke Barbarei selbst zur Macht. Die Kirche, diese Todfeindschaftsform zu jeder Rechtschaffenheit, zu jeder Höhe der Seele, zu jeder Zucht des Geistes, zu jeder freimütigen und gütigen Menschlichkeit. Das ist also harte Kritik an der Kirche als Institution auch. Da stellt sich dann nicht unbedingt die Frage, wie glaubt er selbst an Gott, sondern wie ist sein Verhältnis zur Kirche als Institution?
Was für eine Kritik, so scharf, wie sie von Nietzsche da kommt.
Genau, also er schreibt hier, selbst bei dem bescheidensten Anspruch auf Rechtschaffenheit muss man heute wissen, dass ein Theologe, ein Priester, ein Papst mit jedem Satz, den er spricht, nicht nur irrt, sondern lügt. Knallhart. Und das ist natürlich nicht einfach nur so dahingesagt, das ist natürlich ganz groß ausgeführt und begründet. Er greift dazu.
Vielleicht noch ganz kurz und begründet, genau, aber wie gesagt, auch sich immer wieder in diese Zeit hineinzuversetzen, in der Nietzsche diese Zeilen schreibt. Und in dieser Zeit ist halt die Kirche so ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Ne? Also das darf man halt immer dann nicht vergessen. So, ne?
Ich bin aber da eigentlich ein bisschen zwiegespalten, ja. Weil ich denke, es ist nicht mehr, sage ich jetzt mal, was total Ketzerisches.
Nein, so, wir haben ja natürlich die Aufklärung schon hinter uns.
Ja, ich meine, was total ketzerisch ist, sowas aufzuschreiben. Ich denke, bis zu einem bestimmten Grad ist ein gewisser Atheismus schon vorhanden und schon akzeptiert. Ende des 19. Jahrhunderts sind wir ja dann faktisch oder gut, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ich würde gerne noch eins zitieren, weil ich das auch sehr spannend finde.
Gerne.
Hier. Nichts ist unchristlicher als die kirchlichen Kruditäten von einem Gott als Person, von einem Reich Gottes, welches kommt, von einem Himmelreich jenseits, von einem Sohne Gottes der zweiten Person der Trinität. Das, dies alles ist, man vergebe mir den Ausdruck, die Faust auf dem Auge, oh, auf was für einem Auge des Evangeliums. Ein welthistorischer Zynismus in der Verhöhnung des Symbols. Ja. Also klingt natürlich auch irgendwie.
Das ist halt immer, es klingt natürlich sehr spannend. Und dann muss man aber trotzdem das wirken lassen und sich fragen, ob man da noch einverstanden ist oder nicht, nicht wahr?
Das ist richtig.
Das ist ja wie bei Walter Benjamin, man soll sich nicht verführen lassen von dieser schönen Sprache immer.
Ja, er ist natürlich wirklich als Polemiker stark. Also das kann man nicht anders sagen. Du findest natürlich wirklich Sätze, da verschlägt sehr die Sprache. Das gebe ich auch zu, dass man manchmal denkt, nee, da kann ich dir jetzt aber nicht mehr folgen. Aber auf der anderen Seite gibt's auch immer wieder ganz überraschende, erhellende Aussagen. Man liest und denkt, das, was er hier beschreibt, also hoppla. Es gibt über Nietzsche die Aussagen, er hätte so ein total feindliches Weltbild gehabt zu den Frauen. Sehr interessant, dass er zum Beispiel auch da im Antichristen über das Weib schreibt. Der Prediger habe das Weib eingeführt als, vom Weib kommt jedes Unheil in der Welt. Also das würde halt der Prediger sagen. Und folglich kommt von ihm auch die Wissenschaft. Wenn du in den Garten Eden gehst, es ist die Frau, die für die Erkenntnis sorgt. Also die Frau geht zur Wissenschaft, die bringt die ein. Und das ist eigentlich ein Positivum. Das habe ich auch noch nie so unter diesem Aspekt gesehen.
Stimmt, ne? Man hat dieses kleine, wie wir es schon mal gesagt, so einen schnellen Zitat rausnehmen aus dem Kontext, nicht wahr? Aber das ist, das finde ich nämlich auch spannend. Genau, weil in dem Sinne dann die Wissenschaft ja quasi die Sünde, also die ist.
Ja, also die Wissenschaft ist die erste Sünde. Das wird wieder dem Prediger sozusagen in den Mund gelegt. Das heißt, dass die Kirche sozusagen die Institution sich erschafft in Kontra zur Wissenschaft. Die Wissenschaft, die letztlich ein Werk der Frau ist. So. Und das finde ich natürlich bemerkenswert. Gerade weil man den Ruf Nietzsches in Hinsicht auf die Frauen weiß. Und das finde ich dann wirklich bemerkenswert. Er hat auch mal selber dazu geschrieben, der Schuld- und Strafbegriff, die ganze sittliche Weltordnung ist erfunden gegen die Wissenschaft, gegen die Ablösung des Menschen vom Priester. Der Mensch soll nicht hinaus, er soll in sich hineinsehen, er soll nicht klug und vorsichtig als Lernender in die Dinge sehen, er soll überhaupt gar nicht sehen, er soll leiden. Und er soll so leiden, dass er jederzeit den Priester nötig hat.
Also auch dieses Unabhängigkeitsmomentum eigentlich, wenn man halt sich selbst wissen verschafft.
Genau. Also das ist auch so ein Punkt. Also du sollst ja Individuum sein, du sollst ja vital und freidenken sein. Und in dem Moment hier passiert das nicht mehr. Also du bist dann in Abhängigkeit der Kirche und ja.
Aber jetzt haben wir es eigentlich schon wieder, also diese Heftigkeit der Kritik, oder ich würde mal sagen, im Nietzsche-Stil ist es ja auch diese Sprengkraft, mit der er seine Kritik anbringt. Warum ist ihm das so wichtig? Warum, glaubst du, reibt er sich so sehr daran?
Ja, zum einen macht er sie für sehr viel verantwortlich. Also es ist ja nicht bloß, dass er sie beschimpft oder polemisch. Ja, die Kirche, dass er sie polemisch beschimpft oder bekämpft.
Ihm liegt da was am Herzen.
Ja, ja, er wirft ihr zum Beispiel den Machterhalt vor, dass sie ganz gezielt auf Macht geht. Das geht nicht um Glaube, das geht um ganz was anderes. Hier zum Beispiel die Begriffe Jenseits, jüngstes Gericht, Unsterblichkeit der Seele, die Seele selbst, es sind Folterinstrumente, es sind Systeme von Grausamkeiten, vermöge denen der Priester Herr wurde, Herr blieb. Er wirft der Kirche auch vor oder dem Christentum vor, das habe sie um die Ernte der antiken Kultur gebracht, um die Ernte der Islamkultur. Und letztendlich macht er sie für Entwicklungen verantwortlich, die jetzt in der Gegenwart passieren.
Dieser Erntebegriff, also dass quasi diese Tradition, das, was man gelernt hat, dass das dann halt weggestoßen wurde in einer gewissen Weise vielleicht, ja.
Genau. So könnte man das interpretieren, ja.
Ja, ja. Gut, es ist jetzt natürlich dann auch sehr, sehr stark. Nietzsche lebt ja jetzt auch nicht in der Zeit irgendwie von Luther. Ne? Also, oder.
Den er auch attackiert.
Den er auch attackiert. Er lebt ja trotzdem im 19. Jahrhundert, wo das Christentum ja auch gar nicht mehr so viel Macht hat. Wir haben ja das Bürgertum, wir haben andere Sachen, wir haben Universitäten. Also, jetzt mal vielleicht ketzerisch von mir formuliert, hatte sie denn überhaupt noch so viel Macht, wie er ihr vorwirft?
Naja, spannend ist ja halt, dass ja im 19. Jahrhundert Gott zum Alibi benutzt wird. Also Staatsmänner, Politiker, Fürsten berufen sich ja immer in ihrem Handeln auf das Christentum. Sie seien christlich. Also gibt es auch einen sehr schönen Satz. Wohin kam das letzte Gefühl von Anstand, von Achtung vor sich selbst, wenn unsere Staatsmänner sogar eine sonst sehr unbefangene Art Menschen und Antichristen der Tat durch und durch sich heute noch Christen nennen und zum Abendmahl gehen? Das ist natürlich dann nicht mehr nur eine Kritik am Christentum, sondern dann, genau. Also hier wird es eigentlich eine Kritik an den Staatsmännern, die er da attackiert mit diesen Sätzen, weil er dann wirklich sagt, Leute, ihr benutzt doch irgendein Bild von Gott nur noch, um
eure Sachen zu rechtfertigen und euer eigenes Machtinteresse zu rechtfertigen.
Genau. Okay. Klar, er würde natürlich heutzutage mit solchen Sätzen vermutlich zwar nicht unter diesen Vorzeichen offene Türen einrennen, aber klar würde man dieses Politiker-Gebäsche, das gibt es ja halt immer noch und das wird halt immer noch gemacht. Ich finde aber noch viel schöner eigentlich, dass er sagt, dass man Soldat, dass man Richter, dass man Patriot ist, dass man sich wehrt, dass man auf seine Ehre hält, dass man seinen Vorteil will, dass man stolz ist. Jede Praktik, jedes Augenblicks, jeder Instinkt, jede zur Tat werdende Wertschätzung ist heute antichristlich. Was für eine Missgeburt von Falschheit muss der moderne Mensch sein, dass er sich trotzdem nicht schämt, Christ noch zu heißen. Finde ich krass. Also das ist so.
Ja, interessant einfach auch, dieses Weltbild von Nietzsche zu untersuchen. Das wäre dann wahrscheinlich auch nochmal ein ganz eigenes Buch. Oder gibt es auch wahrscheinlich schon viele dazu.
Da gibt es viele Bücher.
Weil er sich halt nicht in diese Ecken stecken lässt und im selben Moment trotzdem ja verrät, aus welchen Ecken er guckt. Mhm. Nicht wahr?
Genau.
Tja, ich würde sagen, Tom, Nietzsches Werk und Gottes Beitrag, deine Weltgeschichte heute. Vielen, vielen lieben Dank. Weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Ideen haben, dann können Sie uns auch schreiben. Die E-Mail-Adresse, die weiß Tom immer.
Die E-Mail-Adresse weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.